SWR aktuell, Infodate am Morgen.
To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay.
Das war eine Kampfansage von US-Präsident Joe Biden an die Hintermänner der Anschläge am Flughafen in der afghanischen Hauptstadt Kabul, bei denen 13 amerikanische Soldaten getötet wurden. Wir werden nicht vergeben, wir werden nicht vergessen, wir werden euch jagen und dafür bezahlen lassen, so Biden gestern Abend im Weißen Haus. Die Anschläge am Flughafen in Kabul mit 13 getöteten US-Soldaten und mindestens 60 weiteren Opfern. Reaktionen und Konsequenzen, darum geht es jetzt ausführlich im SWR aktuell Infodate am Morgen mit Andreas Bönisch. Die Terrormiliz Islamischer Staat hat sich zu diesem Blutbad bekannt. Für die US-Streitkräfte waren es die ersten Soldaten seit Februar vergangenen Jahres, die in Afghanistan gewaltsam ums Leben kamen, und die schwersten Verluste dort seit einem Jahrzehnt. Wie die martialischen Worte, die wir gerade von Joe Biden gehört haben, in die Tat umgesetzt werden sollen, berichtet aus Washington unser USA-Korrespondent Arthur Landwehr.
Der Befehlshaber vor Ort, General Kenneth McKenzie, der Chef des Central Command, verspricht denn auch, dass man rund um die Uhr nach den Tätern suchen werde. Und doch gehe er davon aus, dass es weitere Angriffe des afghanischen Ablegers des Islamischen Staats geben werde.
We believe it is their desire to continue those attacks and we expect those attacks to continue.
Am Zeitplan aber werde das nichts ändern, sagen sowohl der Präsident als auch der General.
We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation.
Wir werden nicht von Terroristen aufgehalten werden. Wir werden sie nicht unsere Mission stoppen lassen. Wir setzen die Evakuierung fort. Biden gibt aber auch zu, dass es wahrscheinlich nicht gelingen werde, alle gefährdeten afghanischen Ortskräfte aus dem Land zu bringen. Fliegen werde man aber bis zum letzten Tag.
Und so dürften trotz der Anschläge von gestern weiterhin viele Afghanen versuchen, zum Flughafen in Kabul zu gelangen, um das Land zu verlassen. Wer die Todesopfer sind, das berichtet Silke Dietrich.
Es sind afghanische Frauen, Kinder und Männer, die seit Tagen darauf gewartet hatten, in Sicherheit gebracht zu werden, die nun bei den Anschlägen ihr Leben verloren haben. Die Angreifer hatten sich einfach in die Menge gestellt und ihre Bomben gezündet. Die USA machen den IS für die Anschläge verantwortlich. Ein regionaler Ableger verübt seit Jahren grausame Anschläge in Afghanistan. Die Islamisten nahmen dann die Attacke auch für sich in Anspruch.
Die Bundeswehr hat ihre Evakuierungsmission am Flughafen der afghanischen Hauptstadt abgeschlossen. Alle Einsatzkräfte sind wieder in Deutschland. Knapp 5.350 Menschen aus mindestens 45 Ländern wurden ausgeflogen, darunter etwa 500 Deutsche und mehr als 4.000 Afghanen. Bundesaußenminister Heiko Maas setzt nun auf zivile Flugzeuge, die afghanische Ortskräfte nach Deutschland holen sollen. Das sei Stufe 2 der Evakuierungen. Da bestehen nach Informationen unseres Hauptstadtkorrespondenten Uli Haug jedoch zwei Hürden.
Der zivile Flughafen in Kabul, der ist teilweise zerstört. Das heißt, das wichtige Radar beispielsweise ist kaputt und so schnell dürfte dieser Flughafen nicht zu nutzen sein. Außerdem gibt es eine formale Hürde, denn die Taliban haben dem deutschen Entsandten, der mit ihnen in Katar verhandelt, zumindest zugesagt, dass Menschen mit gültigen Ausweispapieren das Land verlassen dürfen. Nur die Frage ist, was sind gültige Ausweispapiere und wie verlässlich sind solche Aussagen der Taliban?
Außenminister Maas hat angekündigt, die Arbeit in Afghanistan gehe so lange weiter, bis alle in Sicherheit sind. Ein Versprechen mit vielen Fragezeichen.
Nach dem Abzug der Bundeswehr ist die Bundesregierung auf die Taliban angewiesen. Man ist damit in einer schwachen Verhandlungsposition, auch wenn man natürlich die Möglichkeit hat, mit Geld zu locken. Die Taliban sind sicherlich auch auf Entwicklungshilfe angewiesen. Aber das Ganze macht es noch mal schwerer. Seit gestern ist klar, die Taliban haben nicht das ganze Land im Griff. Der IS spielt auch noch eine Rolle. Also ist eine höchst komplizierte Situation und Außenminister Maas wird am Sonntag in die Region reisen, nach Pakistan, Usbekistan und Tadschikistan. Die Botschaften dort vor Ort hat er schon mal angewiesen, dass sie eben Ortskräften, die entsprechende Papiere haben, auch Einreisemöglichkeiten nach Deutschland schaffen.
Uli Haug aus Berlin war das. Und soweit die Informationen heute früh zur Lage in Afghanistan. Wir informieren Sie auch in den SWR Aktuell Infodates am Mittag und am Abend. Natürlich online unter swraktuell.de und in der SWR Aktuell App. In der Corona-Pandemie, da setzt sich der Anstieg der bundesweiten 7-Tage-Inzidenz fort. Der Wert beträgt heute früh nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 70,3 nach 66,0 gestern. Auch im Südwesten erhöht sich die 7-Tage-Inzidenz. In Rheinland-Pfalz liegt sie bei 63,0, in Baden-Württemberg bei 68,0. Dort könnten weitere Einschränkungen für Nicht-Geimpfte kommen, falls die Corona-Zahlen weiter steigen. Wie der SWR aus dem Sozialministerium in Stuttgart erfahren hat, soll dazu kommende Woche die Corona-Verordnung überarbeitet werden. Aus der SWR-Redaktion Landespolitik Baden-Württemberg, Arno Knüttgen.
Beispielsweise könnten Besuche in Restaurants oder Kinos nur noch Geimpften und Genesenen erlaubt werden. Ungeimpfte hätten dann auch mit negativem Corona-Test keinen Zutritt mehr. Das sagte der Amtschef des Sozialministeriums Lahl dem SWR. Es gehe nicht darum, Nicht-Geimpfte zu ärgern, sondern das Gesundheitssystem vor Überlastung zu schützen. Die geplanten Maßnahmen könnten von der Landesregierung in Kraft gesetzt werden, wenn die Zahl der Corona-Infektionen weiter stark ansteige.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Sonnenschein und Wolken im Wechsel, ab und zu auch mal ein paar Schauer bei Höchsttemperaturen von 14 bis 20 Grad.
SWR aktuell. Service.
Die Corona-Pandemie hat Spuren an unserem Körper hinterlassen. Das ist jetzt in den Sommerferien besonders deutlich geworden. Bei vielen Männern ist das Sixpack weg und dafür eine Plauze entstanden. Und auch so manche Frauen haben sich Hüftgold zugelegt. 40% der Deutschen haben während der Pandemie im Schnitt so um die 5 Kilo zugenommen. Etwas mehr als die Hälfte bewegt sich zudem weniger als vor der Corona-Krise. Das hat eine Studie der TU München ergeben. Über die überschüssigen Corona-Kilos und wie man sie dann auch wieder los wird, habe ich mit Lothar Zimmermann gesprochen. Er ist Arzt und Journalist. Lothar, ein bisschen mehr auf die Waage zu bringen, das ist nicht so schlimm, sagt sich der eine oder die andere. Wann können die überschüssigen Kilos für die Gesundheit denn gefährlich werden?
Also wenn ich dauerhaft so viel esse und in so eine Art Fettsucht gerate, der Mediziner nennt es ja Adipositas, dann wird es richtig schwierig, überhaupt noch irgendwas zu verlieren an Kilos. Und das Übergewicht, das wissen wir alle, das macht uns krank. Also es macht nicht nur die Gelenke kaputt, das macht auch unser Immunsystem schwächer und letztendlich können wir dann Krankheiten wie Diabetes entwickeln. Also ein Kilo mehr oder weniger, das ist erstmal nicht viel. Ich habe heute auch mal meinen BMI bestimmt und bin auch leicht erschrocken, obwohl ich das schon gemerkt hatte, dass ich gerade knapp ins Übergewicht gerutscht bin und dachte, ich muss jetzt tatsächlich auch ein bisschen mehr tun. Man muss versuchen, jetzt im Sommer die Zeit zu nutzen, um tatsächlich die überschüssigen Kilos, die man aufgebaut hat, vor dem Winter noch abzubauen.
Für welche Bevölkerungsgruppen ist Übergewicht besonders schlecht?
Ist natürlich für alle besonders schlecht, aber Kinder sollten natürlich lernen, richtig zu essen. Und Süßigkeiten kann man sicherlich mal machen, aber man muss halt sehen, dass Joghurts, Früchtejoghurts beispielsweise auch so viel Zucker enthalten, dass man die nicht als Joghurt und gesundes Nahrungsmittel verbuchen darf, sondern als Süßigkeit. Und letztendlich legen wir sicherlich schon in der Jugend und dann später im jungen Erwachsenenalter uns so ein bisschen fest, wie es uns im Alter gehen wird, weil derjenige, der von vornherein die Ernährung nicht im Auge behält, dann ist das eine Spirale, der man entgegenarbeiten muss. Und ich esse selber auch gerne, aber man muss sich selber immer wieder mal am Riemen reißen und sagen, okay, ich guck mal drauf, was ich da esse.
Zugenommen haben die Deutschen in der Corona-Pandemie durch Bewegungsmangel im Homeoffice und, das haben Sie gerade angedeutet, weil man eben auch neue Ernährungsgewohnheiten angenommen hat. Was sorgt beim Essen denn dafür, dass man so richtig zunimmt?
Wenn man unkontrolliert isst, und das ist natürlich, wenn Sie sagen, im Homeoffice ein Problem, weil man sitzt dann zu Hause und wenn man schon die falschen Sachen eingekauft hat, dann fällt einem das dann beim Arbeiten ein, dass man sich mal eine Chipstüte aufmachen kann, dass man einen Schokoriegel zwischenrein essen kann, dass man immer wieder was dazwischen isst. Das ist im Büro nicht so das Problem. Also da ist es tatsächlich so, man trifft auch niemand anderen, man entschädigt sich vielleicht auch mal für mangelnde soziale Kontakte mit so ein bisschen Süßen. Das ist natürlich ein Problem auf Dauer. Vor allen Dingen, wenn das dazu führt, dass ich mich kaum mehr bewege.
Jetzt sind Fitnessstudios wieder offen, auch Vereinssport ist möglich. Trotzdem können sich viele nicht so richtig aufraffen. Wie kriegt man die Kurve?
Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man sich mit Freunden verabredet, dass man einfach versucht, mal Strecken zu laufen, die man früher nicht gelaufen ist. Also die banale Idee, mal weniger beispielsweise mit Bus oder Bahn zu fahren und mehr zu laufen oder Fahrrad zu fahren, auch mal eine Station vorher auszusteigen aus einer U-Bahn, das bringt einen stärker in Bewegung. Und dann ist es halt so tatsächlich, wir müssen den Sport für uns suchen, der uns Spaß macht, der uns was bringt und der letztendlich dazu führt, dass wir Kalorien abbauen.
Der Corona-Speck muss weg. Tipps dazu von Lothar Zimmermann, Arzt und Journalist.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
In Rheinland-Pfalz beginnt ein zweitägiger Warnstreik im Einzelhandel. Der Ausstand betrifft unter anderem IKEA in Koblenz. Einzelheiten zu dem Tarifstreit von SWR-Wirtschaftsredakteur Tobias Frei.
Dreimal wurde bereits verhandelt. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel in Rheinland-Pfalz eine Lohnerhöhung von 4,5% bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Außerdem soll der Stundenlohn in den unteren Einkommensgruppen auf mindestens 12,50 Euro steigen. Die Gewerkschaft begründet ihre Forderungen mit dem Engagement der Beschäftigten in der Corona-Pandemie. Denn die Verkäufer, zum Beispiel in den Supermärkten, würden die Geschäfte tagtäglich am Laufen halten und könnten sich außerdem nicht einfach ins Homeoffice zurückziehen. Das Angebot der Arbeitgeber sieht eine Erhöhung der Löhne in 3 Stufen vor, bei einer Laufzeit allerdings von 36 Monaten. Der finanzielle Spielraum sei gering, sagte Thomas Scherer vom Handelsverband Rheinland-Pfalz dem SWR. Denn viele Händler würden auch weiterhin unter der Pandemie leiden. Vor allem der stationäre Handel habe in vielen Bereichen mit heftigen Umsatzverlusten zu kämpfen.
2021 ist kein gutes Erntejahr beim Getreide. Diese Prognose hat das Bundeslandwirtschaftsministerium diese Woche schon abgegeben. Heute nun äußert sich der Deutsche Bauernverband. Ein großes Problem beim Getreide, so viel steht wohl schon fest, war die Regenmenge. Oft war es so nass, dass die Mähdrescher auf den Feldern nicht mehr richtig vorwärts gekommen sind. Sonntag in 4 Wochen ist Bundestagswahl und damit enden 16 Jahre Kanzlerschaft von Angela Merkel. Ein Projekt, das ihr wichtig ist, das sind die Beziehungen zu Afrika. Merkel berät am Nachmittag mit mehreren Staats- und Regierungschefs über den G20 Compact with Africa.
Hauptsache Hauptstadt.
Weshalb das Projekt nicht nur für Afrika, sondern auch für den Westen viel Bedeutung hat, dazu aus Berlin Uwe Lüb.
Es soll ein Teil ihres Vermächtnisses sein, das Projekt Compact with Africa. Das wünscht sich Angela Merkel. Sie hat sich auch mächtig ins Zeug gelegt dafür, zusammen mit ihrem damaligen Finanzminister Wolfgang Schäuble. 2017, während der deutschen G20-Präsidentschaft, wurde Compact with Africa auf die Schiene gesetzt. Und es ist ein erster Erfolg, dass die Initiative nicht schon wieder eingeschlafen ist. Das Konzept ist im Grunde einfach. Afrikanische Länder bewerben sich um private Investitionen aus Industrieländern. Dafür müssen die Bewerberländer zeigen, dass sie reformorientiert sind und sich Investitionen bei ihnen lohnen. Unter dem Dach der G20-Staaten und begleitet von internationalen Organisationen wie etwa der Weltbank kommen dann Investoren und afrikanische Länder zusammen. 12 teils bettelarme Länder sind schon dabei, zum Beispiel Ruanda, Äthiopien oder Benin. Das Ganze ist eine neu gedachte Form der Entwicklungshilfe und wenn alles gut geht, eine Win-Win-Situation. Nicht wegen des Vermächtnisses der Kanzlerin, sondern wegen der Menschen in den afrikanischen Ländern wäre es gut, wenn es beim Win-Win bleibt.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.